Wunder geschehen, denn wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der niemals loslässt das Werk seiner Hände. Und deshalb ist es schön, dass Sie heute Morgen alle hier sind, durch diesen sonnigen Morgen in den Gottesdienst gekommen sind. Herzlich willkommen zu dieser Gottesdienstfeier. Und der Gottesdienst hat ja diesen tollen Namen Jubilate und das heißt jubelt, seid fröhlich, seid froh. Wir haben Grund zum Jubeln. Warum ist das so? Der Wochenspruch aus 2. Korinther 5 leitet uns da so ein Stück hin. Da steht nämlich, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Mit Ostern, mit der Auferstehung ist etwas Neues entstanden. Und alle, die zu diesem auferstandenen Jesus dazugehören, sind mit ihm wieder neu am Start. Jubilate. Neu am Start ist auch hier Nehemia in unserer Predigtreihe, das heißt eigentlich heute schon das zweite Mal. Markus Tesch wird heute für uns predigen. Markus, komm doch mal gerade schnell nach vorne. Ich habe so drei kleine Fragen für dich vorbereitet. Schön, dass du hier bist.
Ja, das kann ich auch sagen.
Erzähl doch mal den Menschen heute im Gottesdienst, die dich jetzt vielleicht nicht mehr kennen, was du für eine Verbindung zu Recklinghausen hast.
Ja, ich habe mir fast schon gedacht, dass so eine Frage kommt. Ich bin im Jahre 1999 hier gewesen, und zwar bis 2002 im Sommer, von April 99 bis Juli, glaube ich, oder Ende Juni 2002. Ich war Pastor im Hilfsdienst, Pfarrer zur Anerkennung, zur Anstellung und bin dann gewechselt nach Wissen an der Sieg. Das ist im Westerwald oder am Rande des Westerwaldes. Ja, ich habe gerade so gedacht, mein Herz und ja, wo ich mich zu Hause fühle, das denkt ihr euch, das ist meine Gemeinde in Wissen. Aber es ist trotzdem so, ich habe auch ein Stück meines Herzens hier in Recklinghausen gelassen. Und das ist über die ganzen Jahre eigentlich nie weggegangen. Und wenn ich hier so Menschen sehe, und ich kenne noch sehr viele, und ich bin erstaunt, auch wie viele Namen mir noch einfallen, dann bin ich froh, heute Morgen wieder hier zu sein.
Ja, das ist schön. Und da kann ich vielleicht gleich anschließen und sagen, jetzt bist du in einer anderen Gemeinde, die prägst du ja auch schon viele Jahre. Was ist denn das, was dir an deiner anderen Gemeinde die meiste Freude macht, wo du am begeistertsten von bist?
Die meiste Freude macht mir eigentlich, also es sind eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, dass ich sagen kann, das habe ich ja gerade hier auch schon angedeutet, was mir ganz wichtig ist, ist Menschen zu begegnen und Menschen zu begleiten, jetzt auch schon über viele Jahre und zu sehen, es sind Verbindungen entstanden, Menschen, die in unterschiedlichen Lebenssituationen mir auch begegnet sind, in freudigen Situationen, aber auch in sehr traurigen Situationen. Mir ist über die Jahre so wichtig geworden, zu spüren, dass da einfach auch ein herzliches Miteinander ist. Und ich bin unheimlich gerne in diesem Beruf, in dieser Berufung tätig. Aber das andere ist mir auch wichtig. Also warum eigentlich? Wofür eigentlich? Für mich ist wichtig, den Menschen von der Auferstehung Jesu Christi zu berichten. Weil ich glaube, das ist im Mittelpunkt unseres Glaubens. Jesus ist nicht tot, wir haben jetzt gerade auch die nachösterliche Zeit erlebt. Und das ist eine Wirklichkeit, die uns Hoffnung gibt in dieser Welt für uns persönlich und auch für die ganze Welt. Und das möchte ich gerne weitergeben.
Jetzt hoffe ich nicht, dass das schon die Frage nach der Predigt war, die gleich folgt, denn die würde ich dir gerne noch stellen. Wir haben letzte Woche Nehemia, sozusagen die Einführung von Achim Wellnitz gehört.
Die habe ich übrigens auch gehört, im Internet konnte man ja
gut vorbereitet.
Aber erst jetzt, nachdem ich fertig war.
Jetzt die Frage, ein Stichwort, auf was wir uns gleich einstellen dürfen, was die Predigt betrifft.
Ja, ich habe mir angewöhnt, all meine Predigten Überschriften zu geben. Und diese hat die Überschrift Rissige Mauern.
Gut, wir haben die Renovierung hier durch. Wir sind trotzdem gespannt. Markus, vielen Dank. Wir freuen uns auf deine Predigt. Dankeschön. Ulrike Gese wird heute mit uns beten. Und wie Sie schon gemerkt haben, sind heute besonders viele Leute an der musikalischen Gestaltung des Gottesdienstes beteiligt. Eva Rapsch wird am Klavier uns begleiten und der CVM-Chor. Ich habe immer Mühe beim Aussprechen. X-Change. So muss ich aufpassen. Die begleiten uns heute. Schön, dass ihr mit dabei seid. Herzlich willkommen auch euch. Und ein Lied gehört für mich auch immer zum Geburtstag dazu. Und deshalb würden wir Ihnen natürlich auch gern heute die Frage stellen, ob jemand hier ist, der Geburtstag hat und dem wir ein Ständchen, ein Geburtstagslied singen dürfen. Hat jemand heute Geburtstag? Ich gucke einmal nach oben, einmal nach unten. Es kann ja nicht jeden Sonntag klappen. Gut, dann singen wir miteinander. Gott, in deinem Licht will ich leben und deinen Willen tun, deinen Wegen folgen, dir mein Leben anvertrauen. Mit diesen Worten und anderen wollen wir Gott loben und anbeten. Und wem es möglich ist, dem bitte ich dazu aufzustehen. Vor dir.
Mein Herz ist ruhig geworden, Gott. Ich fühle mich wieder sicher. Mit einem Lied will ich dich preisen. Ja, das will ich. Harfe und Laute, wacht auf, denn heute will ich die Sonne wecken. Dir, Herr, bringe ich meinen Dank. Von dir will ich singen vor allen Völkern. Denn deine Güte ist größer als der Himmel und deine Treue reicht so weit wie die Wolken. Gott, überstrahle den Himmel mit deiner Herrlichkeit und erfülle die Erde mit deiner Macht. Greif ein mit deiner starken Hand. Gib Antwort auf mein Rufen. Rette uns. Du liebst uns doch. Wir beten weiter. Ja, großer Gott, dir singen wir all diese Lieder, dich beten wir an. Dein Name steht über allen anderen, deine Güte und Treue sind unermesslich. Du schenkst uns diesen Sonntag. Vater im Himmel, du hast uns eingeladen und wir sind gekommen mit allem, was uns ausmacht und beschäftigt. Es tut gut, unsere Geschwister an unserer Seite zu wissen, zusammen zu feiern, dass du uns dienst, dass du uns beschenken willst, uns neu füllen willst. Guter Gott, du blickst in unsere Herzen und du weißt, was uns umtreibt, was den Platz einnimmt, der eigentlich dir gehört. In einem Moment der Stille bringen wir dir unsere Schuld, unser Versagen, unsere Ängste. Herr, erbarme dich. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Ehre sei Gott in der Höhe.
Wir hören die Lesung aus dem 1. Korintherbrief, 3. Kapitel, die Verse 1 bis 17. Allerdings konnte ich mit euch, liebe Geschwister, nicht wie mit geistlich reifen Menschen reden. Ihr habt euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen, sodass ihr euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige Kinder verhalten habt. Milch habe ich euch gegeben, keine feste Nahrung, weil ihr sie noch nicht vertragen konntet. Und selbst heute könnt ihr sie noch nicht vertragen. Denn ihr lasst euch immer noch von eurer eigenen Natur bestimmen. Oder wird euer Leben etwa vom Geist Gottes regiert, solange noch Rivalität und Streit unter euch herrschen? Beweist ein solches Verhalten nicht vielmehr, dass ihr euch nach dem richtet, was unter den Menschen üblich ist? Der eine sagt, ich bin Anhänger von Paulus. Der andere, ich von Apollos. So reden Menschen, die Gott nicht kennen. Wer ist denn Apollos und wer ist Paulus? Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Auf wen kommt es denn nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt, auf Gott. Und was ist mit dem, der pflanzt und mit dem, der begießt? Ihre Aufgaben, so unterschiedlich sie sind, dienen demselben Ziel. Und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen. Den Lohn, der ihrem persönlichen Einsatz entspricht. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten. Und ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt darauf weiter. Aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich damit selbst, weil er Gottes Gericht über sich bringt. Denn Gottes Tempel ist heilig und dieser heilige Tempel seid ihr. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Jetzt wollen wir gemeinsam mit vielen Christen auf dieser Welt unseren Glauben bekennen und ich bitte Sie dazu aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Herrn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Nehmen Sie wieder Platz, nur der Chor darf nach vorne kommen. Herzlich danken darf ich Ihnen für 452,59 Euro, die wir am letzten Sonntag hier als Kollekte eingesammelt haben. Der dänische Philosoph und Theologe Søren Kierkegaard sagt zum Thema Alter: Wer immer das Beste hofft, der wird alt, vom Leben betrogen. Und wer immer auf das Schlimmste vorbereitet ist, der wird zeitig alt. Aber wer glaubt, der bewahrt eine ewige Jugend. Und deshalb investiert diese Gemeinde in die Seniorenarbeit. Mit dem Seniorentreff, mit dem Café Johannes, mit der Diakoniestation verbinden wir Menschen, die das Beste hoffen und die auf das Schlimmste vorbereitet sind, und erzählen ihnen einzeln und in der Gemeinschaft vom Glauben und der Verheißung des ewigen Lebens. Bitte beten Sie dafür, dass Jung und Alt in dieser Gemeinde zusammenbleiben, und öffnen Sie Ihr Portemonnaie zur Finanzierung der vielen guten Angebote für Senioren in dieser Gemeinde. Vielen Dank. Nach den Senioren im Klingelbeutel folgt in der Ausgangskollekte die Jugendarbeit in der Rheinischen Kirche. Die evangelische Jugend im Rheinland will mit dieser Kollekte folgende Schwerpunkte fördern: Aktionen zur Mitbestimmung und Demokratieförderung, außerdem die religionspädagogische Ausbildung jugendlicher Ehrenamtlicher in der Kinder- und Jugendarbeit und Aktivitäten zur gleichberechtigten Beteiligung von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung. Also heute sind die Kollektenzwecke sehr ausgeglichen für Jung und Alt. Danke für Ihr Opfer. Da sagt der Angestellte zum Chef: Sie haben mir doch mehr Gehalt versprochen, wenn Sie mit mir zufrieden sind. Ja schon, antwortet der Chef, aber wie kann ich mit jemandem zufrieden sein, der mehr Geld will? Zum Glück brauche ich Ihnen nicht zu versprechen, und unser Chef ist zufrieden, wenn wir ihm nachfolgen und das teilen, was er uns anvertraut hat. Gott segne Geber und Gaben.
Thank you.
Ja, Kollektensammlungen sind hier scheinbar etwas länger. Herr, wir bitten dich, dass wir dein Wort nicht nur hören, sondern dass wir es auch verstehen und tun. Amen. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Dieses Gefühl übermannte ihn nun schon seit einiger Zeit. Es gab so vieles zu entdecken. So viele wunderbare Kleinigkeiten. Manchmal konnte er sein Glück überhaupt nicht fassen. Der Sommer tauchte mit seiner warmen Sonne seine Welt in neues Licht. Überall konnte er nur herrlich Schönes entdecken. Ehrlich gesagt hatte er zuvor doch ein wenig Angst davor gehabt. Man weiß ja nie, was auf einen zukommt. Jeder Abschied fällt schwer. Das wusste er. Aber er wusste auch, bist du erst einmal an deinem neuen Ort angekommen, dann hast du das Alte schnell vergessen. Und so genoss er jeden Tag an seinem neuen Wohnort, vergaß die Mühen des Umzugs, die Befürchtungen, ob die Entscheidung denn nun die richtige gewesen sei und alle anderen Bedenken. Jetzt war er hier und nahm dankbar die Möglichkeiten an, die ihm dieser neue Ort bot. Auch eine neue Gemeinde hatte er gefunden. Diese Stadt bot ihm eine große Auswahl an Gemeinden. Zu Hause, Quatsch, ach zu Hause, das sagte er manchmal noch so. Also zu Hause, wo er herkam, hatte es nur so eine kleine Kirche gegeben. Und dort war alles schon so, wie es immer war. Keine Überraschungen mehr, immer die gleichen Leute, das ständig gleiche Programm, viel Routine und alles ein wenig altbacken. Mit einem Wort, langweilig. Aber hier war es anders. Hier waren viele junge und dynamische Leute. Hier gab es viele Angebote für Menschen wie ihn. Gleich beim ersten Mal wurde er eingeladen in Hauskreise, in ein diakonisches Projekt, zu einem Gospelchor. Und wer weiß, was sonst noch. Er konnte sein Glück kaum fassen. Es schien ihm, als sei das der Himmel auf Erden. Und schnell hatte er vergessen, wie es zu Hause gewesen war. Und wenn er doch daran dachte, dann winkte er. Immer wieder fragte man ihn, wie es ihm denn jetzt gefalle in der neuen Gemeinde. Er sei ja schließlich neu und könne ihn auch ruhig mal sagen, was er nicht so gut fand. Aber er fand nichts. Manchmal hatte er schon so ein paar Sachen beobachtet. Die gefielen ihm nicht. Es gab auch Leute, die nervten ihn schon einmal. Aber nicht nur ihn, die anderen auch. Aber bei der breiten Vielfalt des Angebots konnte er den Leuten ja aus dem Weg gehen. Was würde einer erblicken, wenn er das erste Mal in deine Gemeinde käme? Was würde er entdecken? Dürfte er möglichst nur die Sonnenseiten entdecken? Oder bekäme er auch einen Blick auf die Schattenseiten? Jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Alles ist wunderbar, bis du hinter die Fassaden blickst. Hinter den Wänden tut sich manchmal eine ganz andere Welt auf als davor. Hättest du den Mut, dich dem Blick der anderen zu stellen? Auch wenn es bedeutet, dass er die Risse in den Fassaden entdeckt, die bisher notdürftig überpinselt worden sind? Wenn man schon lange dabei ist, kann man vieles übersehen. Aber wenn einer mit frischem Blick drauf guckt, dann offenbart sich womöglich eine andere Perspektive. Nehemia, Protagonist, Held unserer Predigtreihe vom Mauer-TÜV, macht da so seine ganz eigenen Entdeckungen. Und ich kam nach Jerusalem. Und als ich 3 Tage dort war, machte ich mich nachts auf, ich mit einigen wenigen Männern, ohne einem Menschen verraten zu haben, was mein Gott mir ins Herz legte, für Jerusalem zu tun. Und kein Tier war bei mir, außer dem Tier, auf dem ich ritt. Und in der Nacht ging ich hinaus durch das Taltor, bis vor die Schakalquelle und zum Misttor hin, wobei ich die Mauern Jerusalems prüfte, die niedergerissen waren, und seine Tore, die vom Feuer verzehrt waren. Und ich ging hinüber zum Quelltor und zum Königsteich. Und es gab keinen Raum zum Durchkommen für das Tier, auf dem ich ritt. So stieg ich bei Nacht das Bachtal hinauf und prüfte die Mauer. Dann ging ich wieder durch das Taltor hinein und kehrte zurück. Die Vorsteher aber wussten nichts. Sie wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich tat. Bis dahin hatte ich den Judäern und den Priestern und den Edeln und den Vorstehern und den Übrigen, die an dem Werk mitarbeiten sollten, nichts mitgeteilt. Da sagte ich zu ihnen: Ihr seht das Elend, in dem wir uns befinden. Dass Jerusalem verwüstet ist und seine Tore im Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen. Dann sind wir nicht länger ein Gespött für die Menschen. Und ich berichtete ihnen, wie gut die Hand meines Gottes über mir war. Und ich berichtete auch von den Worten, die der König mir gesagt hatte. Und sie sagten: Wir werden uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zum guten Werk. Aber Sanballat, der Choroniter, und Tobia, der ammonitische Amtsträger, und Geshem, der Araber, hörten davon und spotteten über uns und verachteten uns und sagten: Ha, was soll das werden, was ihr da tut? Wollt ihr euch gegen den König auflehnen? Da antwortete ich ihnen und sagte zu ihnen: Der Gott des Himmels, er wird es uns gelingen lassen. Und wir, seine Diener, werden uns aufmachen und bauen. Ihr habt weder Anrecht noch Anteil noch Erinnerung in Jerusalem. Nehemia will die Mauern in Jerusalem aufbauen. Aber bevor er das tut, macht er sich ein umfassendes Bild vom Schaden. Er besieht sich die Bruchstücke und Risse. Sie sind teilweise so groß, dass er mit seinem Reittier überhaupt nicht weiterkommt. Er muss absteigen. Die Ausleger sagen, Nehemia beschränkt sich bei seinem Ausflug auf den Südteil der Stadtmauer. Nicht, weil dieser restliche Teil noch gut wäre, sondern im Gegenteil, weil dort im Norden überhaupt nichts mehr von der Mauer geblieben ist. Braucht er also nicht mehr anzuschauen. In geheimer Mission ist Nehemia unterwegs. Er weiß, dass es Ärger geben wird. Er wird Gegner haben, denen sein Plan nicht gefällt. Und wird er genügend Unterstützung finden bei den verbliebenen Leuten in Jerusalem? Werden sie ihm helfen, die Mauern wieder aufzurichten, damit die Stadt nicht länger das Gespött der Leute bleiben wird? Und ich berichtete ihnen, wie gut die Hand meines Gottes über mir war. Und ich berichtete auch von den Worten, die der König mir gesagt hatte. Und sie sagten: Wir werden uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zum guten Werk. Dem Aufbauen von Mauern muss eine Inspektion, eine genaue Inspektion der Risse vorausgehen. Erst wenn man weiß, wo die Schäden offen liegen oder wo sie verborgen sind, kann man mit dem Neuaufbau beginnen. Und dann braucht es nur noch Motivation und genügend Helfer und Helferinnen, die mit anpacken. Aber wo sind die Risse in den Mauern? Wo sind die Risse in den Mauern der Gemeinde? Fragen wir doch einfach mal den größten Experten für Gemeindeaufbau, den die Kirche jemals gesehen hat. Fragen wir Paulus. Doch ich, liebe Brüder und Schwestern, konnte nicht zu euch sprechen wie zu Menschen, die aus dem Geist leben, sondern musste zu euch sprechen wie zu solchen, die auf das Irdische beschränkt sind, mit in Christus noch unmündigen Kindern. Milch gab ich euch zu trinken, nicht feste Speise, denn die konntet ihr noch nicht vertragen. Ja, ihr könnt es noch immer nicht. Denn ihr lebt noch aus dem Irdischen. Sofern nämlich Eifersucht und Streit unter euch herrschen, lebt ihr da nicht aus dem Irdischen und geht es da unter euch nicht allzu sehr menschlich zu. Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, und ein anderer, ich zu Apollos, seid ihr da nicht wie jedermann? Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, Gottes Ackerfeld und Gottes Bau seid ihr. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben wurde, habe ich als kundiger Baumeister das Fundament gelegt. Ein anderer baut darauf weiter, jeder aber sehe zu, wie er darauf weiterbaut. Denn ein anderes Fundament kann niemand legen als das, welches gelegt ist. Jesus Christus. Paulus legt den Finger in eine klaffende Wunde. Sofern nämlich Eifersucht und Streit unter euch herrschen, lebt ihr da nicht aus dem Irdischen und geht es da unter euch nicht sehr menschlich zu. Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus und ein anderer, ich zu Apollos, seid ihr da nicht wie jedermann? Die Risse in der Gemeinde in Korinth legt der Apostel mit erstaunlicher Präzision offen. Die Risse in der Gemeinde sind der Riss, der sich durch die Gemeinde zieht. Er nennt Streit und Eifersucht. Er spricht von verschiedenen Parteien in der Gemeinde, die jeweils nur ihr eigenes Ziel verfolgen, einer bestimmten Führungsfigur folgen und sich von der anderen abgrenzen. In der Gemeinde herrschen Konkurrenz und Neid. Ich sage mal so, die besonders Geistlichen um Apollos verachten die Normalen um Paulus, der aufs Ganze betrachtet doch eigentlich eine wenig beeindruckende Figur gewesen ist. Die Risse in der Gemeinde sind der Riss, der sich durch die Gemeinde zieht. Ich lese fast in jedem Brief des Apostel Paulus davon. Und es deckt sich auch mit meinen Erfahrungen in Gemeinde. Die größte Not, der größte Schaden für eine Gemeinde sind die Risse zwischen den Menschen. Eifersucht und Streit sind ja keine Phänomene der Vergangenheit nur, die eine fast 2000-jährige Kirchengeschichte jetzt endlich gelöst hätte und auf die wir etwas verächtlich zurückblicken, als hätten wir die Worte des Paulus nicht mehr nötig. Und auch wenn wir das manchmal ausblenden, dass es das bei uns gibt, kommt es bei uns trotzdem immer wieder vor. Aber manchmal ist es uns lieber, die Augen davor zu verschließen und stattdessen voller Überzeugung in unserem eigenen Bereich zu bleiben und da stur weiterzumachen. Wir werden bei Paulus, dem größten Experten für Gemeindeaufbau aller Zeiten, keine Stelle finden, in der er den Erfolg seiner Gemeinde zum Maßstab seines Urteils macht. ausbleibende Erfolge, mangelnde Resonanz, wenig aufsehenerregende Veranstaltungen sind nicht die Risse, die er den Gemeinden vor Augen hält. Denn der Schaden, der durch Eifersucht und Streit entsteht, ist unendlich viel größer. Die Gemeinde ist ja kein Verein, der darauf aus ist, möglichst viele Gleichgesinnte für sein religiöses Hobby zu finden. Sie ist auch kein Unternehmen, das am Ende eine beeindruckende Jahresbilanz vorlegen muss. Sondern wir haben es gerade gesungen, sie ist Anbruch der neuen Schöpfung. Sie ist der Ort, an dem schon beispielhaft gelebt werden soll, wie es in Gottes neuer Welt zugehen soll, wie er es sich wünscht und wie es aussieht, wenn sein Heiliger Geist das Regiment übernimmt. Und seien wir ehrlich, und wer möchte da nicht mit einstimmen? Jeder Akt der Lieblosigkeit richtet einen größeren Schaden an als ein Gottesdienst, der mal missraten ist. Unversöhnlichkeit zersetzt eine Gemeinde mehr als ein bestimmter musikalischer Stil. Das kompromisslose Festhalten an Nebensächlichkeiten kann eine bedrückendere Atmosphäre erzeugen als ein Raum, der dringend mal renoviert werden müsste. Denn ein anderes Fundament kann niemand legen als das, welches gelegt ist: Jesus Christus. Und jetzt muss ich doch mal etwas tun, was man ja als Prediger nicht unbedingt machen soll. Ich muss mal gegen Nehemia predigen. Es ist für mich absolut verständlich, dass Nehemia am Wiederaufbau der alten Mauern gelegen ist. Dass er seine ganze Energie darauf richtet. Das finde ich auch toll, die Stadt wieder zu schließen. In seiner Situation ist das nachvollziehbar. Und was ist schon eine Stadt ohne Mauern? Aber ihr werdet es noch lesen oder vielleicht in den Predigten hören. Ich habe jetzt nicht genau die Texte durchgeguckt. Die Reformen, die Nehemia und sein Mitstreiter Esra durchführen, bringen auch Verwerfungen mit sich. Sie ergeben den Riss, der entsteht, obwohl alle Mauern geschlossen sind. So taugt Nehemia nur bedingt als Vorbild. In seiner Sehnsucht, das Werk Gottes zu tun, gewiss. In seinem Eifer für die Sache Gottes, der dann später zu Rissen durch ganze Familien führen wird, wohl eher nicht. Church without walls. Kirche ohne Mauern. So hieß vor einigen Jahren ein Reformprogramm der Church of Scotland, der schottischen Kirche. Es gibt aber auch viele Gemeinden, die sich so nennen, habe ich gesehen. Eine Kirche ohne Mauern. Jetzt seid ihr ja froh, dass ihr hier den Paul-Gerhardt-Saal habt. Ja, das ist ja schon richtig. Gemeint ist aber etwas anderes. Es geht darum, wo wir als Gemeinde auch zu finden sind. Wo wir angetroffen werden wollen und sollen. Nicht in der fest abgedichteten Behaglichkeit der eigenen Wagenburg, sondern unter den Menschen. Nicht in der Abgrenzung von anderen, sondern in der Offenheit für die Menschen um uns herum. Es sagt mit gleichem Grund genauso etwas über die Risse innerhalb unserer eigenen Gemeinden aus. Die Mauern, die wir aufziehen und damit selbst der Riss werden, der die einen von den anderen trennt. Gottes Plan sieht anders aus. Und ich finde, er wird in einem Liedtext, vielleicht erkennt ihr ihn wieder, wunderbar ausgedrückt. Ich baue eine Stadt für dich. Aus Glas und Gold und Stein. Und jede Straße, die hinausführt, führt auch wieder rein. Ich baue eine Stadt für dich und für mich. Eine Stadt, in der es keine Angst gibt, nur Vertrauen. Wo wir die Mauern aus Gier und Verächtlichkeit abbauen, wo das Licht sich schnell legt, das Wasser hängt, wo jedes Morgenrot und jeder Traum sich lohnt und für jeden Blick durch Zeit und Raum in unsere Herzen fliegt. Diese Vision in diesem Lied orientiert sich an den Bildern der Offenbarung über das neue Jerusalem. Der Traum einer neuen Welt, einer neuen Stadt, von Gott erbaut. Sie ist und bleibt das Leitbild der Kirche. Einen Tempel aber sah ich dort nicht. Denn Gott, der Herr, der Herrscher über das All, ist ihr Tempel. Er und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtete sie. Und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker werden ihren Weg gehen in ihrem Licht. Und die Könige der Erde tragen ihre Pracht zu ihr hin. Und ihre Tore werden niemals geschlossen, nicht bei Tag. Und Nacht wird es dort keine mehr geben. Und sie werden in sie hineintragen die Pracht und die Schätze der Völker. Und nichts Gemeines wird in sie hineinkommen. Keiner, der tut, was abscheulich ist oder der Lüge dient. Allein die eingetragen sind im Buch des Lebens, dem Buch des Lammes. In der Mitte Gott und das Lamm. Oder um mit Paulus zu sprechen, denn ein anderes Fundament kann niemand legen als das, welches gelegt ist. Jesus Christus. Das klingt weit weg, diese Vision. Noch sehr weit weg. Vielleicht noch weiter als der Wiederaufbau der Mauer Jerusalems für Nehemia. Aber die biblischen Autoren, sie lassen wenig Zweifel daran. Dies ist Ziel und Absicht Gottes mit unserer Welt. Und dieses Ziel hat er ihnen ins Herz gegeben. Und sie ermutigen uns, wie damals Nehemia seine Zeitgenossen ermutigte. Und ich berichtete ihnen, wie gut die Hand meines Gottes über mir war. Und ich berichtete auch von den Worten, die der König mir gesagt hatte. Und sie sagten, wir werden uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zum guten Werk. Amen. Herr, du hast dein Wort unter uns ausgesät. Nun lass diese Saat aufgehen und reiche Frucht bringen. Amen. Lasst uns antworten mit einem Lied. Jesus will uns bauen zu einem Tempel.
Ich habe noch eine ganze Reihe Einladungen für Sie, nämlich für den kommenden Sonntag. Um 10.30 Uhr wieder hier im Paul-Gerhardt-Haus predigen wird Wilfried vom Bauer. Dann sind Sie eingeladen, heute Nachmittag zum Hirsch zu kommen. Sie erinnern sich, der Hirsch lechzt nach frischem Wasser und wir oft nach Gemeinschaft und geistlichen Themen, die uns als Mitarbeiter in dieser Gemeinde weiterbringen. Da wollen Sie hin? Dann heute Nachmittag um 14.30 Uhr, diesmal direkt im CVM-Haus und vorher nicht im Café Johannes. Morgen Abend kommt das Presbyterium unserer Gemeinde zu seiner monatlichen Sitzung zusammen. Die Gemeinde wird ganz herzlich um Fürbitte gebeten. Ein Schwerpunkt ist der Besuch des CVM-Vorstandes über Themen der Kinder- und Jugendarbeit und natürlich auch die Pfarrstellenbesetzung. Am Freitag, den 27.04., haben Sie zwei Möglichkeiten, zwischen denen Sie entscheiden können. Entweder Sie gehen zum Feierabendtreff ins Café Johannes. Diesmal wird es einen musikalischen Leckerbissen geben. Annika Boos und Marco Lombardo werden den Abend musikalisch gestalten. Ich sage dir nochmal eben die Zeit. Wann fängt das an? 19 Uhr? 19 Uhr. Also herzliche Einladung dazu. Oder Sie besuchen um 20 Uhr das CVM-Haus. Da gibt es nämlich den Jugendgottesdienst One Way. Und den kann ich Ihnen auch sehr empfehlen. Am kommenden Wochenende findet die Presbyteriumsklausur statt. Dort werden wir mit möglichen Kandidaten für die Pfarrstelle erste Gespräche führen. Dafür brauchen wir ebenfalls Ihr Gebet. Davon berichten werden wir am 6. Mai nach dem Gottesdienst. Da findet nämlich um 12 Uhr im Anschluss an den Gottesdienst eine Gemeindeversammlung hier im Paul-Gerhardt-Haus statt. Sie wissen das, wir müssen die Tagesordnung immer vorlesen, damit Sie wissen, was dort stattfindet. Also da wird es einen Bericht der Vorsitzenden geben, einen Finanzbericht, einen Baubericht, einen Bericht aus dem Projekt COM, unserer Flüchtlingsarbeit, eine Information zur Fahrwahl, zum Stand der Bewerbungen, eine Information zur Einführung der Kollektenbons und Verschiedenes, wo Sie auch Ihre Themen mit einbringen können. Herzlich danke, möchte ich dem Markus Zesch nochmal für seine Predigt. Bist du nach dem Gottesdienst noch ein paar Minuten hier? Also der eine oder andere wird vielleicht eine gewisse Aktualität auch in dieser Predigt gehört haben. Ich habe sie jedenfalls gehört. Nutzen Sie die Chance und kommen Sie einfach mit Markus Tesch noch ins Gespräch. Ich wollte dir eigentlich herzliche Grüße für deine Familie mitgeben, aber deine Frau zumindest ist ja auch mit hier. Das ist sehr schön. Und einen herzlichen Gruß auch an deine Gemeinde. Schön, dass du bei uns warst. Wir kommen zu den Amtshandlungen. Getauft wurden in der letzten Woche Isabella Sophie Schöneberg. Und zur Fürbitte darf ich Sie bitten, aufzustehen.
Vater im Himmel, wir danken dir für Isabella Sophie Schöneberg. Danke, dass sie sich hier in die Gemeinde hat reintaufen lassen. Und ich bitte dich um deinen Segen für sie und ihre Familie und dass sie wirklich hier auch Heimat findet. Danke für die Kollekten, die hier jede Woche zusammengetragen werden. Wir bitten dich für die Kollekte von heute, die Senioren und die kirchliche Kinder- und Jugendarbeit, dass du deinen Segen dazu gibst und sie an dem Ort landen, wo sie hingehören. Vater im Himmel, es ist nicht selbstverständlich, in Frieden und Demokratie zu leben. Wir blicken über den Tellerrand hinaus, in die Welt, in die Krisengebiete und wir bitten dich um dein Dasein für die Menschen und um gerechte Verteilung von Gütern. Wir bitten dich um Frieden. Wir bitten dich für die Menschen, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden. Sei du da und hilf ihnen. Wir bitten dich für unsere Gemeinde. Danke für alle Gaben und Fähigkeiten, die hier eingebracht werden von Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen. Wir bringen dir das Presbyterium, das am Montag zusammenkommt, und bitten dich um deinen Heiligen Geist, der dort wehen soll. Wir bitten dich für uns selbst. Du weißt, was wir brauchen und alles, was uns auf dem Herzen liegt und nicht gesagt wurde, das bringen wir dir vor in dem Gebet, was du uns, Herr Jesus Christus, selbst gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir hatten so eine große Fülle an Abkündigungen. Ich habe noch zwei Dinge vergessen. Das eine ist, dass Sie nächsten Sonntag herzlich eingeladen sind, ins Café Johannes zu kommen, Kirchencafé und Mittagessen einzunehmen. Und schon letzte Woche hat der Kindergottesdienst mich gebeten, noch etwas hier abkündigen zu dürfen. Und das war schon so lange her, dass ich es vergessen habe. Und die stehen so erwartungsvoll da hinten. Kommt ihr noch nach vorne? Das tut mir leid, dass ich euch vergessen habe an der Stelle. Nehmen Sie noch einen Augenblick Platz. Der Segen kommt auf jeden Fall noch.
Draußen verkaufen wir gleich Schlüsselanhänger und Taschen für kleines Geld von 3 bis 6 Euro. Das Geld, was wir einnehmen, kommt zu unserem Patenkind in der Salamschule.
Die Sachen werden von Frauen und Mädchen hergestellt und genäht. Und dafür bekommen sie gutes Geld. Und im Büro in Deutschland, da gibt es schon viel zu viel davon.
Unser Patenkind heißt Merve und das lebt in der Türkei und geht in die Salamschule. Und ihr Vater, der war eine Zeit lang in Deutschland und der ist aber jetzt zurückgekommen und der kann sich jetzt um ihre Geschwister kümmern.
Letzten Sonntag war Sabine bei uns und hat uns was über Merve erzählt und sie hat uns auch einen Film gezeigt, wo das NEP-Projekt gezeigt worden ist und dann hat sie uns Sachen mitgebracht, die wir jetzt verkaufen werden.
Herzliche Einladung, gleich vorne bei uns vorbeizukommen und sich einen Schlüsselanhänger oder eine Tasche mitzunehmen.
Der Segen kommt noch, was für ein Versprechen. Wir haben bei uns mal sowas eingeführt, vielleicht kennt ihr das auch, wir nennen das den Tankstellensegen, das hat mit einem besonderen Gottesdienst zu tun, der Tankstelle heißt. Und zwar gibt es ja dieses Lied, keiner kann allein Segen sich bewahren. Und da wir ja 2 Hände haben, aber auch 2 Augen, 2 Ohren, ich habe ja gesagt noch 2 Nasen, das stimmt aber nicht. Aber jetzt, weil wir 2 Hände haben, wollen wir zum einen die Hand, heute nehmen wir mal die rechte vielleicht, die rechte Hand ausstrecken, um den Segen zu empfangen. Und dann nehmen Sie die linke Hand und legen Sie die bei Ihrem Nachbarn auf die Schulter. Oder Ihrer Nachbarin. Der Herr segne und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch, schenke euch seinen Frieden. So segne euch der gnädige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.